Grimms herausgefordert, sich ihm im Zweikampf zu stellen. Einer tat es, dann noch einer und wieder einer. Er hat sie alle erschlagen. Nun fast alle. Zwei haben sich ergeben. Nachdem der siebte Mann tot war, hat Lord Grimms Maester entschieden, dass die Götter gesprochen hätten und die Burg übergeben. Odo lachte. Er wird Lord von Greyshield. Und es kann mir nur recht sein. Wenn er weg ist, bin ich Erbe des Lesers. Er schlug mit dem Weinkelch gegen seine Brust. Buckelhoto, Lord von Harlow. Sieben, sagt ihr? Victarion fragte sich, wie Nightfall sich wohl gegen seine Axt halten würde. Nie hatte er gegen einen Mann gekämpft, der mit einer valyrischen Klinge bewaffnet war, obwohl er Harras Harlow oft genug verdroschen hatte, als sie noch jung gewesen waren. Als Knabe waren Harlow und Rodrik, Balons ältester Sohn, der vor den Mauern von Sigard gefallen war, unzertrennliche Freunde gewesen. Das Fest war gut. Man schenkte Wein vom Feinsten aus und es gab gebratenen Ochsen, halb roh und blutig, dazu gefüllte Enten und eimerweise frische Krabben. Die Mägde trugen feine Wolle und plüschigen Samt, wie dem Lordkapitän nicht entging. Er hielt sie für Küchenmädchen, die man in die Kleider von Lady Hewitt und ihren Damen gesteckt hatte, bis Hoto ihm erzählte, es handele sich um Lady Hewitt und ihre Damen selbst. Es belustigte das Krähenauge, sie einschenken und aufwarten zu lassen. Insgesamt waren es acht. Die Lady, die, wenngleich schon ein wenig beleibt, noch immer hübsch anzusehen war, und sieben jüngere Frauen im Alter von 10 bis 25, ihre Töchter und Schwiegertöchter. Lord Hewitt hatte man seinen angestammten Platz auf dem Podest zugewiesen, wo er prächtig gekleidet mit allen Wappen saß. Arme und Beine waren an den Stuhl gebunden, und man hatte ihm einen riesigen Rettich zwischen die Zähne geschoben, so dass er nicht sprechen und dennoch alles mit anschauen und hören konnte. Das Krähenauge hatte den Ehrenplatz zur Rechten des Lords gewählt. Auf seinem Schoß saß eine dralle Hübsche von 17 oder 18, barfuß und zerzaust, und hatte die Arme um seinen Hals geschlungen. »Wer ist das?« fragte Victarion die Männer neben ihm.
»Die Bastardtochter seiner Lordschaft«, lachte Hoto. »Ehe Euron die Burg eingenommen hat, musste sie die anderen bei Tisch bedienen und mit den Dienern essen.«
Euron drückte ihr die blauen Lippen auf den Hals, und das Mädchen kicherte und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Lächelnd küsste er erneut ihren Hals. Ihre weiße Haut war mit roten Malen bedeckt, wo sein Mund sie berührt hatte. Sie bildeten ein rosiges Band um Hals und Schultern. Wieder flüsterte sie Euron etwas ins Ohr, und diesmal lachte das Krähenauge schallend und ließ den Weinkelch auf den Tisch krachen, damit Ruhe einkehrte.
»Gute Ladies«, rief er den hochgeborenen Mägden zu, »Falia macht sich Sorgen um eure feinen Kleider. Sie möchte nicht, dass sie mit Fett und Wein von schmutzigen Fingern besudelt werden, weil ich ihr versprochen habe, dass sie sich nach dem Fest Kleider aus euren Schränken auswählen darf. Daher solltet ihr euch besser ausziehen.«
Brüllendes Gelächter brandete durch die große Halle, und Lord Hewitts Gesicht schwoll so rot an, dass Victarion dachte, ihm würde der Kopf platzen. Den Frauen blieb keine andere Wahl, als zu gehorchen. Die Jüngste weinte ein wenig, doch ihre Mutter tröstete sie und half ihr, die Bänder auf dem Rücken zu lösen. Danach bedienten sie weiter wie zuvor, gingen zwischen den Tischen entlang und füllten jeden leeren Becher, nur dass sie jetzt nackt waren.
»Er beschämt Hewitt so, wie er einst mich beschämt hat«, dachte der Kapitän, und dachte daran, wie sein Weib geschluchzt hatte, während er es geschlagen hatte. Er wusste, die Bewohner der vier Schilde heirateten oft untereinander, so wie es auch bei den Eisenmännern üblich war. Eines dieser nackten Mädchen mochte Sir Talbot Sarys Gemahlin sein. Es war eine Sache, einen Feind zu töten, und eine ganz andere, ihn seiner Ehre zu berauben. Victarion ballte die Hand zur Faust. Blut hatte das Leinen des Verbandes über der Wunde rot getränkt.
Auf dem Podest schob Euron die Schlampe beiseite und stieg auf den Tisch. Die Kapitäne begannen, mit den Kelchen auf die Tische zu hämmern und mit den Füßen zu stampfen.
»Euron!« riefen sie. »Euron! Euron! Euron!«
Es war, als wiederholte sich das Königsting.
»Ich habe geschworen, euch Westeros zu geben«, sagte das Krähenauge, als der Tumult nachließ. »Und hier habt ihr einen ersten Vorgeschmack. Einen Happen mehr nicht. Aber wir sollen schmausen, ehe die Nacht hereinbricht.«
Die Fackeln an den Wänden leuchteten hell, und so auch er mit seinen blauen Lippen und blauen Augen.
»Was sich der Krake einmal genommen hat, lässt er nicht mehr los. Diese Inseln gehörten einst uns, und so ist es jetzt wieder. Aber wir brauchen starke Männer, um sie zu halten. Erhebt euch also, Ser Harras Harlow, Lord von Greyshield!«
Der Ritter stand auf, eine Hand auf dem Mondsteinknauf Nightfalls.
»Erhebt euch, Andrik der Ernste, Lord von Southshield!«
Andrik stieß seine Frauen weg und sprang auf wie ein Berg, der plötzlich auf dem Meer auftaucht.
»Erhebt euch, Maron Vollmark, Lord von Greenshield!«
Vollmark, ein bartloser Knabe im Alter von 16, stand zögerlich auf und wirkte eher wie der Lord der Kaninchen.
»Und erhebt euch, Nute der Barbier, Lord von Oakenshield!«
Nute riss misstrauisch die Augen auf, als fürchte er, Zielscheibe grausamen Spotts zu werden.
»Ein Lord?« krächzte er.
Victarion hatte erwartet, das Krähenauge würde die Titel seinen eigenen Kreaturen verleihen, Steinhand und dem Roten Ruderer und Linkshand Lukas Kott. »Ein König muss großzügig sein«, versuchte er sich einzureden, doch eine andere Stimme wisperte, »Eurons Geschenke sind vergiftet.« Als er kurz darüber nachdachte, offenbarte es sich ihm. Der Ritter war der Erbe des Lesers,